Deutschlandfunk. Hintergrund.
Nach den Protesten in Chile. Neuanfang im Präsidentenpalast. Eine Sendung von Anne Herberg.
Ein roter Teufel wirbelt durch die Wüste. Ein grüner Faun stampft durch den Staub. Dann kommen die Gauklerinnen, tanzen und drehen sich, schwingen ihre sonnengelben Röcke zum treibenden Rhythmus der Trommel. Der farbenfrohe Umzug ist eine Protestaktion. Die Fischer und Kleinbauern von Punta Luchoro bei La Higuera an der kargen, felsigen Nordküste Chiles sind wütend.
Dort sind zwei große Übertagegruben geplant, genau dort, wo ein Wasserreservoir ist. Diese Quelle versorgt viele Orte der Region, auch Los Choros, eine Gemeinde, die vom Olivenanbau lebt. Sie machen sich nur die Taschen voll und lassen uns dabei verarmen. Und sie zerstören die Natur, die wir jahrelang bewahrt haben.
Lucia Osandon Vergara vom indigenen Volk der Changos überträgt live im Internet. Denn das Mega-Bergbauprojekt namens Minera Dominga interessiert inzwischen das ganze Land. Es steht nämlich im Zentrum eines gigantischen Skandals, der Chile kurz vor den Präsidentschaftswahlen in eine handfeste Regierungskrise gestürzt hat. Das hat zum einen mit Finnwalen und Pinguinen zu tun. Denn die Eisenerz- und Kupfermine samt dazugehörigem Exporthafen soll an einer der artenreichsten Küsten des Landes entstehen, nahe dem Humboldt-Archipel, Brutstätte der bedrohten Humboldt-Pinguine. Beliebt sind die nährstoffreichen Gewässer außerdem bei den Blau- und Finnwalen. Carlos Villarroel ist Taucher und Dokumentarfilmer.
Grandes extensiones de bosques de algas, bosques donde está lleno de vida. Imagínate, bailando bajo el agua.
Es gibt hier große Algenwälder. Sie tanzen unter Wasser. Alles ist voller Fische, Korallen und Farben. Es ist wirklich bewegend. Die Regierung der Präsidentin Bachelet hatte alles in die Wege geleitet, um ein großes maritimes Schutzgebiet zu schaffen. Es ging um fast 3500 Quadratkilometer, ein richtig großes Areal. Das landete dann auf dem Schreibtisch ihres Nachfolgers, Sebastián Piñera, der eigentlich nur noch unterschreiben musste. Aber der nahm es von der Agenda, was sich irgendwie keiner erklären konnte. Bis vor kurzem die Pandora Papers veröffentlicht wurden.
Die Pandora Papers, ein riesiges Datenleak. Auch chilenische Journalisten arbeiteten mit an der weltweiten Gemeinschaftsrecherche. Und sie deckten dabei Offshore-Geschäfte rund um den Verkauf der Dominga-Mine auf. Darin verwickelt niemand geringerer als Sebastián Piñera, damals Hauptaktionär, heute Präsident von Chile, Milliardär und zweitreichster Mensch des Landes. Er verkaufte 2010 an einen Schulfreund. Die Zahlung lief großteils über die Virgin Islands, ein Steuerparadies, und war an die Bedingung geknüpft, dass dem Projekt kein Umweltschutzgebiet in die Quere kommt. Profit vor Pinguinen. Piñera streitet das ab. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Der Fall steht für viele Chilenen exemplarisch für all das, was seit Jahren falsch läuft im Land.
Ich glaube, dass die Politiker alle Ressourcen des Landes nur als ein Geschäft sehen. Etwas, aus dem man Profit schlagen kann, ohne dafür etwas zu geben. Letztendlich war es die Militärdiktatur, die mit der Verfassung von 1980 die Wege für diese Politik eingeleitet hat. Und gerade deshalb hat es hier in Chile ja zuletzt auch das große soziale Aufbegehren gegeben.
Oktober 2019. Chile despertó, rufen sie. Chile ist aufgewacht. Das Land, das immer als Oase der Stabilität in Südamerika galt, wird von einer gigantischen Protestwelle erfasst. Auslöser? Eine mickrige Preiserhöhung der U-Bahn-Tickets. Die wirkte wie ein Funke, der eine lang angestaute Wut zum Explodieren brachte, sagt Camila Requena. Die 21-Jährige ist Vorsitzende der Jurastudierenden an der Universität von Chile. Und war damals mittendrin.
Das Wichtigste war, dass wir plötzlich merkten, dass wir alle das Gleiche wollen. Alle, die auf die Straße gegangen sind, wollen in einer besseren Gesellschaft leben, in der es kostenlose Bildung gibt, eine bessere Gesundheitsversorgung und viele andere soziale Verbesserungen. Auch ein würdiger Wohnraum. Daraus wurde ein gemeinsamer Kampf.
¡Vamos, Piñera!
Die Polizei geht mit aller Härte vor. Bald brennen U-Bahnen, Steine und Gummigeschosse fliegen. Präsident Sebastián Piñera spricht von Krieg und schickt das Militär auf die Straße. Das erste Mal seit Ende der Diktatur vor 30 Jahren. Mehr als 30 Menschen sterben, Tausende werden verletzt.
Genau auf dieser Brücke hier haben die Bullen damals einen Jungen in das Flussbett gestoßen. Hier, das war genau hier. Da unten ist er aufgeschlagen.
Die 21-Jährige steht auf der Brücke über den Mapocho-Fluss, nahe der Plaza Italia, dem Epizentrum der Proteste. Heute nennen sie die Menschen Plaza de la Dignidad, Platz der Würde.
Die Polizeigewalt in Chile ist wirklich schlimm und da gibt es keine zwei Sichtweisen. Aber dass dazu noch das Militär auf die Straße geschickt wurde, zeugt von fehlender Erinnerung. Es ist eine riesige Respektlosigkeit gegenüber all jenen in unserem Land, die Militärdiktatur miterlebt haben.
Diktator Augusto Pinochet ließ nicht nur foltern und morden, sondern machte Chile mit Hilfe einer in Chicago ausgebildeten Gruppe von Ökonomen auch zum neoliberalen Versuchslabor. Fast alles liegt in privater Hand. Renten, Strom, selbst die Wasserversorgung. Zementiert wurde das Modell durch die Verfassung, die von den demokratischen Regierungen zwar modifiziert wurde, aber in ihren Grundsätzen bis heute gilt. Das soll sich ändern. Vor einem Jahr, im Oktober 2020, stimmte eine überwältigende Mehrheit der Chilenen für die Ausarbeitung einer neuen Verfassung. Am 5. Juli 2021 erklingt im alten Kongresspalast von Chile der Ruf der Trutruca, der traditionellen Trompete des indigenen Mapuche-Volkes. Mit der blau-rot-grünen Renufoye-Flagge in der Hand beginnt Elisa Loncón ihre erste Ansprache als Präsidentin des chilenischen Verfassungskonvents. Besetzt ist es zur Hälfte mit Frauen, zur Hälfte mit Männern, dazu eine Quote für Chiles indigene Völker, die in der alten Verfassung gar nicht auftauchen. Loncón spricht auf Mapudungun, der Sprache der Mapuche, und auf Spanisch.
Wir werden eine neue Verfassung schreiben, in der die Rechte von allen Chilenen garantiert werden, aus allen Regionen, von allen Völkern. Wir wollen Geschlechterparität und Plurinationalität, die Anerkennung der Rechte der indigenen Völker und der Rechte der Mutter Erde. Öffentliche und qualitative Bildung, würdevolle Renten. Für all das haben die Menschen protestiert. Und ich hoffe, dass all diese Forderungen einen Platz im neuen Chile haben werden, das sich nun neu aufstellt mit der neuen Verfassung.
An diesem neuen Chile sollen die bisherigen politischen Eliten nicht viel mitzureden haben. So jedenfalls entschieden das die Bürger. Es sind vor allem unabhängige Kandidaten, die bei der Wahl zur verfassungsgebenden Versammlung überzeugen konnten, wie Patricio Fernández, Gründer der kritischen Zeitschrift The Clinic.
Chile, de algún modo, está buscando...
Chile sucht hier auch einen demokratischen Weg, auf die politische Zersplitterung zu reagieren, auf das Misstrauen gegenüber den Institutionen und die Politikverdrossenheit, auf die soziale Ungleichheit und Marginalisierung. Hier finden zwei Prozesse statt. Es wird ein neuer Gesellschaftsvertrag geschrieben, aber gleichzeitig auch Chiles politische Landkarte neu ausgerichtet.
Redibujando un mapa político que va a ver sus consecuencias pronto.
No le tengan miedo a la juventud.
Habt keine Angst vor der Jugend, denn wir haben die Erfahrung derer, die vor uns gekämpft haben. Wir lernen aus ihren Fehlern und Erfolgen. Und wir sagen heute voller Hoffnung, wenn Chile die Wiege des Neoliberalismus war, dann kann es auch das Grab sein. Aber eines, auf dem alle Blumen blühen.
Gabriel Boric im Juli. Überraschend gewann er damals die internen Vorwahlen der linken Koalition Apruebo Dignidad. Nun will er Präsident von Chile werden, mit 35 Jahren. Wahlkampf zwischen alten Araukarienbäumen und Musikcafés auf der Plaza Nuñoa, einem kulturellen Treffpunkt im Osten Santiagos. Während der Sozialproteste traf man sich dort zur Assemblea, zur Bürgerversammlung. Heute stellt Boric hier sein Programm für ein neues Chile vor.
Unser Programm wurde bereits seit Jahren geschmiedet. Es wurde in Chile bei den sozialen Kämpfen, der Suche nach einer Alternative, einer Gesellschaft entwickelt, die gerechter, sozialer und solidarischer ist als das Modell, das sie uns immer als einzig Mögliches verkauft haben.
Schwarze Röhrenjeans, tätowierte Unterarme, Vollbart. Boric wurde bekannt als Anführer der Studentenproteste von 2011. 3 Jahre später zog er ins Parlament ein und gründete 2017 die Bürgerkoalition Frente Amplio mit. Erstmals seit Chiles Rückkehr zur Demokratie tauchte damit eine dritte Option auf, neben den 2 traditionellen Parteibündnissen.
Y por eso hemos dicho de que vamos a ser el primer gobierno ecologista de nuestra historia. Pero
Klimaschutz und Feminismus, Mittelstand statt Megabergbau und mehr Gewicht für die Regionen. Boric geht auf Distanz zu Venezuela, Kuba und Nicaragua, gibt sich undogmatisch. Doch wie will er das finanzieren? Wie umsetzen? Mit welcher Erfahrung und vor allem mit wem im Bündnis? Nach dem Auftritt wird Boric von den Medien umringt.
Die nächste Regierung, wen auch immer die Chilenen wählen, wird es nicht einfach haben. Das wissen wir. Aber erinnern wir uns. Die Regierung von Sebastián Piñera wurde ja immer angepriesen als die, die uns Stabilität bringt, die uns Wachstum bringt. Und niemand kann heute ernsthaft behaupten, dass ihm das gelungen ist. Im Gegenteil. Keine Veränderung vorzunehmen, sich gegen den Wandel zu stellen, das birgt ein Risiko.
Die Herausforderungen sind groß. Chile wurde hart von der Corona-Pandemie getroffen. Die sozialen Probleme im Land hat das noch einmal verschärft. Aus Pressholz, Spanplatten und alten Brettern haben sie ihre Hütten gezimmert. Ein Wellblech dient als Dach, beschwert mit Steinen, damit es der Wind nicht wegweht. Die Toma Violeta Parra ist die jüngste Grundstücksbesetzung rund um Santiago de Chile, der Stadt Lateinamerikas mit den höchsten Quadratmeterpreisen. Immer mehr Menschen können sich keine Wohnung mehr leisten, wie David Huaykilay. Er wurde während der Corona-Krise arbeitslos.
Wir haben keinen Anschluss ans Stromnetz. Viele Familien zapfen hier die Leitung an. Aber oft bleiben wir ohne Strom, manchmal wochenlang. Es gibt natürlich auch keine Kanalisation.
Mehr als 100.000 Menschen leben in über 800 solchen Siedlungen. Während der Pandemie sind mehr als 70 neue Besetzungen hinzugekommen. Carolina Fernandez, alleinerziehende Mutter von 2 Töchtern, wartet seit Monaten auf die versprochenen staatlichen Hilfen.
Wir standen lange auf der Warteliste für staatliche Sozialwohnungen, aber es ist nie was draus geworden. Für uns Arme hat der Staat keine Lösungen. Jetzt soll es eine neue Verfassung geben. Die einen sagen, alles wird besser, die anderen, alles wird schlimmer. Man weiß nicht, wem man glauben soll.
Das Misstrauen in den Staat ist hier groß. Die Politiker reden nur, aber sie kennen unsere Realität nicht, sagt auch David Huaykilay.
Wir erleben hier viel Diskriminierung, einfach weil wir hier leben. Aber dafür können wir ja nichts. Es ist Schuld der Regierung. Die müsste sich kümmern, und zwar erstmal um die eigenen Bürger, die Chilenen. Jetzt sieht man so viele Migranten hier, und das macht alles noch komplizierter. Woher schon die eigenen Bewohner keine ordentlichen Löhne bekommen, keinen bezahlbaren Wohnraum? Eines kommt zum anderen.
Knapp 1/3 der Bewohner der Toma Violeta Parra sind in den letzten Jahren nach Chile eingewandert. Viele aus Venezuela, aber auch aus Haiti, Peru oder Bolivien. 2018 hatte sich der chilenische Präsident Sebastián Piñera noch solidarisch gezeigt und sogar exklusive Visa für Venezolaner ausgeben lassen. Doch mit der Corona-Pandemie, die Armut und Ungleichheit verstärkt hat, nehmen Spannungen und Fremdenhass zu. Vor allem in den Grenzregionen im Norden des Landes, wo fast täglich Hunderte illegal über die Grenze kommen. Dort griff ein Mob Ende September ein Lager von venezolanischen Flüchtlingen an, zündete deren Besitztümer an und rief ausländerfeindliche Parolen.
Bueno, aquí estamos en el Paso fronterizo de Golchane.
Nun steht ein blonder Mann in Windjacke im Altiplano, der Hochebene an der Grenze zu Bolivien, und präsentiert einen Plan gegen die illegale Einwanderung.
Die Lösung für dieses dringende Problem ist ein Graben von 3 Metern Breite und 3 Metern Tiefe entlang der kritischen Punkte unserer Grenzen.
Keine Mauer, ein Graben. José Antonio Kast ist Chiles Antwort auf Trump. Aus dem UN-Menschenrechtsrat will er austreten, den Konflikt um Land mit dem indigenen Volk der Mapuche im Süden des Landes militärisch lösen. Er unterstützt Bolsonaro, unterhält Kontakte zur Vox-Partei in Spanien und verteidigt die Diktatur von Augusto Pinochet.
Sagen Sie mir, ob Diktaturen, wie Sie sie kennen, die Macht an die Demokratie abgeben und einen respektierten Übergang vollziehen. Das tun sie in anderen Ländern nicht und in Chile wurde es getan. Und wir haben eine wirtschaftliche Entwicklung, die es Chile heute ermöglicht, eines der bedeutendsten Länder Lateinamerikas zu werden.
Nun hat er beste Chancen, gegen die Linke in die Stichwahl einzuziehen. Kast, 9. Kind deutscher Nachkriegseinwanderer, ist Jurist, selbst Vater von 9 Kindern und Hundeliebhaber. Zum Frühstück mit der internationalen Presse gibt es trockene Kekse und Baseballkappen mit seinem Slogan Atrevete, trau dich. Der Diskurs ist in den letzten Monaten moderater geworden. Es seien die Medien, die ihn als rechtsextrem abstempeln.
Wir werden die traditionellen politischen Grenzen aufbrechen. Wie kann jemand, den die Presse als Rechtsextremist definiert, die Umfragen anführen? Sind alle Chilenen, die mich wählen, Rechtsextremisten? Das stimmt nicht. Das sind Menschen mit gesundem Menschenverstand, die ihre Freiheit zurückwollen.
Kasts Wahlkampfzentrale liegt in Las Condes, einer Bastion der Konservativen in Santiago, dem einzigen Bezirk, bei dem die Rechte vergangenes Jahr auch die Wahl zur verfassungsgebenden Versammlung gewonnen hat.
Ich wähle Kast, denn dieses Land braucht Ordnung und Sicherheit. Und er hat als einziger gesagt, wie er dieses Land aufräumen will. Außerdem ist er jemand, der immer gearbeitet hat. Nicht so wie dieser andere kleine Junge mit seinen paar und 30 Jahren, der in seinem Leben noch nicht einen Peso erwirtschaftet hat. Boric würde ein kommunistisches Regime bedeuten. Und die verfassungsschaffende Versammlung würde die Grundlage für eine linke Diktatur schaffen. Ein allmächtiger Präsident mit unbegrenzter Wiederwahl.
Sagten Beobachter vor einigen Monaten noch einen deutlichen Sieg der Linken bei der Wahl voraus, so scheint das längst nicht mehr so klar. Patricio Fernandez, Journalist und Vertreter des Verfassungskonvents, wundert das nicht.
Wir stehen vor einer Wahl mit sehr ungewissem Ausgang. Das Szenario hat sich gedreht im Vergleich zu letztem Jahr, als die Euphorie über die verfassungsgebende Versammlung überwog. Damals war es undenkbar, dass die Rechte die Wahlen gewinnen könnte und dann noch mit einem so extremen Kandidaten wie Kast, der sagt, Pinochet hätte ihn gewählt. Heißt, es ist alles im Fluss. Wir haben einen Moment der großen Transformation erlebt. Wir erleben jetzt aber auch die Ängste, die der Wandel und all die Veränderungen mit sich bringen.
Begleitet Chiles nächste Regierung den Verfassungsprozess oder lehnt sie ihn ab? Wird das neoliberale Musterland zur Wiege einer neuen Linken in Südamerika oder übernimmt ein Rechtspopulist? Die Wahl am Sonntag wird auch im Rest der Region mit angehaltenem Atem verfolgt.
Das war der Hintergrund. Nach den Protesten in Chile, Neuanfang im Präsidentenpalast, eine Sendung von Anne Herberg. Die Redaktion hatte Norbert Weber.